Es gibt ja eine alte amerikanische Doktrin, die sagt, keine Einmischung in Europa und umgedreht auch nicht, die Europäer sollen sich nicht einmischen. Und die holt jetzt Trump wieder raus. Und da könnte man sagen, na gut, das war ja eigentlich schon immer so. Die Amerikaner waren schon immer imperialistisch und haben Weltpolizist gespielt, aber jetzt mit einem unsympathischen Anführer. Hat sich wirklich was geändert, was Amerika betrifft? Das frage ich Sergei Lochthofen. Hallo, Herr Lochthofen.
Na ja, doch, es hat sich ganz schön was geändert. Guten Tag und gute Woche für unsere Zuhörer. Im Augenblick sind wir ja doch ziemlich gestresst durch das, was da passiert. Und diese alte Monroe-Doktrin aus dem 19. Jahrhundert ist natürlich lange her und die Welt hat sich inzwischen ein paar Mal gedreht. Amerika hat ja selbst eine Weltordnung nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen, von der sie unwahrscheinlich profitiert. Das ist ja wirklich im Kern ja auch Unsinn zu behaupten, America first, das sei jetzt erst unter Donald Trump der Fall, das war unter Kennedy der Fall, das war unter Clinton der Fall, Obama genauso. Nur früher waren die schlau genug zu sagen, leben und leben lassen. Das heißt, wenn es Europa gut geht, hat auch Amerika seinen Vorteil davon und umgedreht. Das geht dem Donald Trump, dem Immobilienspekulanten sozusagen nicht auf, der ist auf einem anderen kulturellen Hintergrund, da geht's wirklich, du musst den anderen über den Tisch ziehen, dann bist du ein guter Immobilienmakler. Also insofern, ja, im Augenblick müssen wir Ruhe bewahren, das geht sehr schwer bei diesen Provokationen, aber das ist das Einzige, was wir machen können. Die Woche ja morgen haben wir ja ein Jahr Intronation von Donald Trump. Und er will das in Davos einen Tag später feiern. Das heißt, die Welt der Welt kundtun, wie toll das war, das eine Jahr. Ich hatte damals schon gesagt, als er angetreten ist, er wird uns jeden Tag stressen und genau so ist es im Augenblick. Aber ich glaube, kühlen Kopf behalten ist das Einzige, was wir machen können. Natürlich geht das Ganze auf die Zerstörung der NATO hinaus. Da werden auch in Amerika Kräfte wach, die sagen, nee, nee, das ist doch ein Zacken zu viel. Selbst in der Republikanischen Partei merken wir. Also, es ist nicht hoffnungslos.
Nicht hoffnungslos, aber es gibt ja schon Bemühungen. Also die Franzosen sagen, wir müssen zurückschlagen in dem Sinne, dass wir unsere europäische Marktkraft ausspielen, militärisch stärker werden. Und ich habe auch einen Vorschlag gelesen, dass man sagt, hier Rammstein-Basis, die ganzen Militärbasen auflösen. Also tatsächlich Army go home, denn das sind ja auch strategische Überlegungen, die die Amerikaner in Europa haben. Das wäre dann ein ganz harter Bruch. Wird es so weit kommen?
Nein, ich glaube nicht. Donald Trump zeigt uns ja, dass er ein großer Meister darin ist, andere zu erschrecken, unsinnige Sachen zum Teil zu verkünden, um dann die weniger grausamen Sachen, die er eigentlich vorhat, durchzuziehen. Das haben wir bei den Zöllen so gesehen und da gab es viel Kritik, dass Europa zu schnell eingeknickt ist. Ich würde sagen, die Kritik ist leichtfertig, weil die Sache ist ja wirklich ernst. Es geht hier um Millionen Arbeitsplätze. Es geht darum, um den Wohlstand in Europa. Das heißt, wir brauchen den amerikanischen Markt, wie auch die Amerikaner natürlich Europa brauchen. Wir sind der größte Wirtschaftsraum. Allein die amerikanischen Tech-Unternehmen, wenn man die etwas stärker an die Kandare nimmt, wäre eine gute Antwort gegenüber den Amerikanern. Und bevor das kommt, sollte man sehen, ob man nicht unterhalb dieser Grenze sozusagen unten drunter bleibt, weil tatsächlich eine weitere Zerwürfnis natürlich für die Welt nicht gut ist. In Russland schlägt man sich ja jetzt schon auf die Schenkel, wenn Sie die Berichterstattung der russischen Medien, den Kreml-nahen Medien sehen, die können ihr Glück gar nicht fassen, dass die NATO vor ihren Augen zerlegt wird und zerlegt wird nicht von irgendjemand von außen, sondern von Donald Trump, also vom amerikanischen Präsidenten. Und ganz zu schweigen von den Chinesen, ich bleibe ja bei meiner These, schon die erste Regentschaft von Donald Trump hat den Aufstieg Chinas beschleunigt und den Niedergang Amerikas auch beschleunigt. Und im Augenblick geht das noch viel schneller. Also wir sind ja, halten ja den Atem an, dass die Chinesen nicht noch Taiwan überfallen. Ja. Das heißt, nicht nur, weil das sagen wir, ungerecht wäre und weil das grausam wäre gegenüber den Menschen. Taiwan ist der größte Chip-Produzent. In unseren ganzen Autos sind die Chips. Das heißt, wenn China das auch noch in die Hand bekommt und da eine größere Krise ist, dann bleiben die Mercedes und BMW auf dem Hof stehen, in den Fabriken. Das heißt also, das hängt alles miteinander zusammen. Der Trump kommt nach Davos mit seiner ganzen Gang, nur der Vance fehlt, ansonsten sind alle ganz oben versammelt. Er will natürlich dort Triumphe feiern. Grönland ist symbolisch für ihn ganz wichtig. Er will ja als das ist meiner Meinung nach die Hauptmotiv für seine sehr harte und unsinnige Art des Vorgehens. Er will in die amerikanische Geschichte wie Washington und Lincoln sozusagen als dritter Präsident eingehen, der Amerika noch größer gemacht hat. Und gleichzeitig sage ich nur, Grönland ist nur der erste Schritt. Eigentlich geht es ihm um Kanada. Er will Kanada einverleiben.
Ah, das kann doch nicht sein. Kanada, also das ist, aber,
ja, aber Sie Grönland... brauchen nur mal auf die amerikanische Karte zu schauen, wenn Sie in Miami sind, da hochschauen und sagen, ah, es sind so viele Inseln, da lebt doch kein Mensch da drin und so weiter. Das ist doch nur ein Zufall der Geschichte, weil die Franzosen und die Engländer und so weiter da irgendwelchen Unsinn gemacht haben. Das gehört eigentlich zu Amerika. Mit Grönland zusammen wäre dann auch Amerika die weltgrößte Land. Ja, es würde dann Russland überholen. Im Augenblick mit Grönland wäre es das zweitgrößte. Das würde Kanada, China hinter sich lassen. Das sind alles so Dinge, die Donald Trump wirklich bewegen. Es ist manchmal wie im Kabarett, hat man das Gefühl. Aber er hat jetzt die Tage an den norwegischen Premierminister geschrieben und im Brief hat er erwähnt, seine tiefe Beleidigung darüber, dass er nicht den Friedensnobelpreis bekommen hat. Das heißt, das, was man sich so vorstellt, dass das nur Kabarettstoff ist, also dass Leute in Comedy darüber sich lustig machen, es bewegt ihn wirklich. Das sind seine Motive, warum er das macht. Und insofern sage ich mal, die Vorstellung, dass er Amerika um Kanada und Grönland erweitert, würde ihn mit einem Schlag auf die Ebene von Lincoln und Washington bringen. Das gefällt ihm.
Okay, also kommen wir mal zu anderen Kindsköpfen, zu Söder, der, hat er wieder was rausgehauen, er will die Hälfte der Bundesländer abschaffen. Also ich habe ja auch manchmal ein Problem mit Föderalismus, aber das klingt schon ganz schön hart. Oder ist das etwa sinnvoll?
Naja, ich bin ja lange im Geschäft, das ist jetzt die vierte oder fünfte Welle, vor allem von Bayern ausgehend. Die Bayern haben natürlich ein sichtbares Problem, sie prosperieren sehr gut, sie sind mal früher in den 50er und noch in den 60er Jahren selbst Nehmerland gewesen im Finanzausgleich innerhalb der Bundesländer. Nun sind sie seit vielen Jahren, Jahrzehnten Geber, das heißt 10 Milliarden gehen jedes Mal weg und damit kann man in Bayern viel Stimmung machen. Also das gefällt den Leuten nicht, zumal sie, wenn sie nach Osten schauen, also Sachsen-Anhalt, Thüringen, dann wählen dort auch noch Rechtsradikale die Leute. Ja, warum sollen wir die unterstützen? Sollen die doch zusehen, dass sie alleine ihr Zeug machen? Da gibt es schon so eine Stimmung, gar keine Frage. Und von den Vernunftsargumenten hat er auch recht. Also ich glaube, ein Zusammenschluss von Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt als ein Bundesland würde wirtschaftlich uns schon, sage ich mal, Einsparungen bringen, gar keine Frage. Allein schon die Tatsache, dass wir nur einen Wirtschaftsminister und einen Sozialminister hätten und einen Ministerpräsident. Vielleicht würde dann die Hauptstadt irgendwo in Leipzig liegen. Da ließe sich was machen daraus. Aber ich glaube, der Zug ist abgefahren. Wir haben das bei Berlin und Brandenburg gesehen. Da war es noch logischer, das zusammenzuziehen. Also das Berliner Umland sozusagen an Berlin anbinden, das hat nicht stattgefunden und das andere findet auch nicht statt. Und schauen Sie mal sogar, aber ganz lustig, im Bundesrat hat Bayern weniger Stimmen, wenn es um Abstimmung geht, als Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt zusammen. Das heißt, wir würden all diese Stimmen, die schönen Stimmen verlieren. Also ich glaube nicht, dass da noch etwas geht. Und wir hier müssen sogar sehr still sein. Bei der letzten Gebietsreform sind, ja, damals war das noch der Minister Schuster, der das gemacht hat, ein ziemlich stoischer, ruhiger Typ im Auftrag von Bernhard Vogel. Der ist geohrfeigt worden, als es darum ging, welche Nummernschilder man im Kreis Ilmenau und Arnstadt hat. Und Hildburghausen und Sonneberg sind eigentlich völlig unlebensfähige Einheiten. Ja? Das heißt, mit 60.000, 70.000 Einwohnern, völlig wirtschaftlich nicht machbar, leben davon, dass sie von uns allen gemeinsam bezahlt werden. Und trotzdem können die nicht in einen Kreis zusammengefasst werden, weil die Renitenz der Leute sehr hoch ist und ich vermute mal auch Radikale erst recht gewählt werden, wenn wir damit ankommen. Also, diese Reform ist wirtschaftlich sinnvoll, aber nicht machbar. Hm.
Ja, Identität scheint irrational zu sein. Kommen wir mal zur SPD. Die will jetzt nun, die entdeckt ihren Kern wieder und will nun doch superreiche Erben besteuern. Eigentlich absolut sinnvoll, aber die Chance auf Erfolg ist nicht groß, oder?
Naja, es geht vor allem um die Erbschaftssteuern, was in Deutschland tatsächlich ein besonderer Zustand ist. Also so locker kriegen die Oligarchenkinder hier ihr Geld wie sonst nirgendwo in Europa oder in der Welt. Es geht ja wirklich auch um große Vermögen. Wir sehen ja auch die Ungleichheit, dass viele Menschen zu tun haben heute mit den Preissteigerungen. In den letzten 10 Jahren Lebensmittel um ein Drittel gestiegen. Also sie kommen nicht so richtig über die Runden in der Woche, im Monat, während andere sozusagen, man hat das Gefühl, ununterbrochen auf den Malediven Cocktails gebracht kriegen. Das ist schon so, die Statistik ist da eindeutig, die Stimmungslage ist eine andere, die Konservativen, die CDU, aber auch die Rechtsaußenparteien sind da natürlich dagegen, weil sie hier eher ihre Klientel vermuten, also bei den etwas Wohlhabenderen. Die SPD tut gut daran zu zeigen, dass sie immer noch einen Kern-SPD hat. Aber die Chancen dafür, außer dass man ein bisschen Streit hat und am Ende alle nur verlieren, sehe ich im Augenblick nicht. Gerecht wäre es.
Kommen wir mal zu Erfurt. Das ist ja auch manchmal ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Also wir, obwohl, was mit der Stiefmutter so?
Ja, das sind aber die Weimarer und die Gotha und die anderen auch ganz anders.
Ja, ich meine also in unserem Gespräch jetzt.
Da ist ein bisschen wie ein Effekt wie damals in der DDR, dass man immer nach Berlin geschielt hat und sagt, Mann, die werden da privilegiert und fühlen sich wie die Made im Speck. Nein, diese Hauptstädte haben schon ein Eigenleben und natürlich haben sie immer zu wenig. Aber so benachteiligt sind sie schon nicht.
Also ich meinte jetzt in unserem Gespräch die Gewichtung, dass wir viel über Weltpolitik reden und vielleicht nicht so oft, nicht genug über Erfurt. Machen wir das jetzt mal. Die Theateraffäre, die ist, ist es noch eine Affäre oder ist das schon eine Farce mit Guy Montavant?
Naja, es ist eine traurige Geschichte für die Stadt. Jetzt unabhängig davon, ob man Montabon mag oder nicht mag oder ob das alles so gelaufen ist, richtig, es wird uns sehr, sehr viel Geld kosten. Und es kommt dabei nichts raus. Wir haben ja letzte Woche, darauf spielen Sie an, einen weiteren Termin gehabt vor Gericht, wo sich die Parteien gegenüber saßen und die Montabon-Seite hat es abgelehnt, einen Vergleich zu ziehen, der relativ wenig Geld beinhaltete, vielleicht 200.000 oder 300.000 Euro. Das ist für normalen Menschen sehr, sehr viel Geld, aber in dem Fall geht es schon um solche Sachen. Am Ende, ich habe das gleich am Anfang gesagt, die Vorwürfe sind ziemlich schwammig. Die ganzen sehr, sehr teuren Gutachten haben nichts anderes ergeben. Das ist eine Situation, wo die Stimmung an diesem Theater nicht gut war. Das ist aber in vielen Unternehmen so. Das heißt also deswegen gleich alle diese Unternehmen in Krisen zu stürzen, wäre nicht sehr sinnvoll. Und dem Montabon geht es natürlich um alles, denn sein Ruf ist ruiniert in der Branche und der will wenigstens auf rechtlichem Gebiet sein Geld sehen. Und ich sage jetzt mal, ich weiß es nicht, ob sich jetzt jemand mal traut, am Ende, wenn alles durch ist, er seine Abfindung bekommen hat, die sicherlich irgendwo bei 1 Million liegen wird, dann werden wir feststellen, ich sage es jetzt mal grob, ich bin jetzt nicht derjenige, der die ganzen Zahlen kennt, aber dass das die Stadt Erfurt 2 Millionen nur für diese ganze Sache ausgegeben hat. Es geht aus wie das Hornberger Schießen. Wir haben ein beschädigtes Theater in der Summe und wir haben sehr, sehr viel Geld verpulvert, das wir vielleicht für die Renovierung von Schulen einsetzen können oder wenigstens für die Kulturlandschaft. Das Geld wird dort dringend gebraucht. Diese Steuermittel, die wir auch bezahlen, die werden zum Fenster gerade rausgeworfen.
Herr Lochthofen, der
fällt es gibt Ihnen auch gute Nachrichten.
Nein, ja.
Haben Sie keine Angst.
Ja, doch, wirklich.
Also ich fand es ja lustig, Donald Trump war ja die letzte Woche unterwegs und bei seinen Wählern, er war irgendwo in Michigan, in einer Ford Autofabrik und lief da durch und irgendein beherzter Arbeiter, ich weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben, ja?
Nee.
Rief ihm zu, du pädophilen Freund, ja?
Oh.
Ich übersetze mal so ein bisschen, er hat einen Beschützer der Pädophilen, ja, also pädophilen Freund. Trump hat das natürlich gehört und so wie so ein Trump ist, hat er einen Stinkefinger gezeigt, ja. Das ist natürlich für einen Präsidenten auch eine Antwort, die man kann ja überhören sagen, das geht mich jetzt nicht sein, aber Trump ist nicht der Typ, der lässt sich provozieren. Deswegen in Davos muss jetzt, da wird es bestimmt auch ein Treffen Merz und Trump geben, ich vermute mal so, aufpassen, nicht provozieren lassen, immer im Auge haben, dass die deutsche Wirtschaft geschützt sein muss. Ja, das ist der Grundstein unserer Wohnstand. Und alle, die da rumschreien, hau ihn auch einer in die Fresse. Nein, das ist nicht gut. Mit dem Schläger sich anzulegen, ist nicht gut. Jedenfalls der Arbeiter hat es gemacht, ist sofort suspendiert worden von der Leitung. Also ist im Prinzip arbeitslos. Und man hat aber in Charlotte, also weiter im Süden, ein Spendenkonto für ihn eingerichtet, irgendwelche beherzten Menschen. Und da hat er gleich in der ersten Woche 125.000 Euro Spenden bekommen. Das ist auch zumindest eine gute Nachricht, dass es neben diesen schrecklichen, bösen Kräften in dieser Welt auch immer gute Menschen gibt, die sagen, nee, den Arbeiter lassen wir jetzt nicht allein, dem helfen wir. Mhm. Einfach nur eine kleine gute Nachricht am Rande. Und die andere ist natürlich die deutlich bedeutendere für uns. Der Thüringer Wald hat sich trotz der klimatischen Entwicklung, dass es heißer geworden ist von Jahr zu Jahr und dass die letzten Jahre sozusagen sehr trocken waren und unseren Wald ja schrecklich zugesetzt haben. Er hat sich im letzten Jahr ein bisschen erholt. Das heißt, auch die Fichtenbestände, die sozusagen überlebt haben, sind etwas stabiler. Also es ist nicht mehr der ganze Thüringer Wald betroffen von den Dingen und über 20% sind doch in einem Zustand, der brauchbar ist. Also insofern sage ich mal, es gibt auch diese guten Nachrichten.
Wunderbar. Und das nächste Mal steigen wir vielleicht gleich mit der guten Nachricht ein, damit meine Laune nicht sinkt. Also das ist an diesen Tagen, wenn es so kalt ist.
Ich habe hier noch eine stehen, habe mir eine Notiz gemacht. Aha. Die Zahl der Ärzte in Thüringen, trotz aller Gefühle, die wir haben und vollen Wartezimmer und manchmal auch nicht erreichbaren Ärzte, ich kriege es ja auch in der Verwandtschaft mit, dass man von den ganzen Städten hier nach Erfurt fährt, um einen Arzt aufsuchen zu können. Das ist nicht mehr machbar, selbst in so einer Stadt wie Gotha. Aber die Zahl der Ärzte ist nicht gesunken im letzten Jahr, sondern ein bisschen gestiegen, auch dank, dass wir aus dem Ausland den einen oder anderen hierher haben ziehen können. Also insofern sage ich mal, es gibt auch immer die anderen Nachrichten.
Wunderbar. Und mit diesem Gefühl gehen wir in die Woche, in den Tag. Ich bedanke mich recht herzlich, Serge Lochthofen. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Und zwar 9 Uhr oder kurz nach 18 Uhr hier im Programm von Radio Frei. Bis dann. Tschüss.
Dankeschön für die Einladung. Tschüss.
Tschüss.